Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Kultur und wir sind heute bei Tour 4 und die handelt von Queen, der Band und da werden wir gleich einsteigen. Mein Name ist Markus Kuslinski und mir gegenüber
sitzt Dirk Fenske, wie immer wundervoll.
Genau, der wundervolle Dirk Fenske, meine persönliche Queen für heute und ich spiele schon mal die Titelmelodie ein. Ja, da sind wir wieder mit so einer sehr schönen Sache, nämlich Queen, einer Band, die die Zeit durchgetragen hat, die eine lange Zeit hatte, die sehr erfolgreich war, die dann in einem traurigen Ereignis mündete leider, die aber eine lange Zeit auch ihre Urbesetzung beibehalten hat. Und wir gehen einfach mal so ein bisschen in die Grundsachen ein. Die Gründung erfolgte 1970. Es gibt so ein paar Sachen, die davor schon waren, aber eigentlich Queen in dieser Namensbenennung war 1970. Da hatten wir als Gesang Freddie Mercury an der Gitarre, Brian May, Roger Taylor und John Deacon am Bass. Und so in dieser Formation blieb das auch bis 91. Das ist eine lange Zeit und auch mit gutem Erfolg in der Zeit immer wieder.
Ja, ich denke, es wäre auch noch länger gegangen, aber wie du schon eingehend erwähnt hast, ich denke mal, jeden, der hier interessiert zuhört, weiß das natürlich, dass Freddie Mercury 1991 traurig verstorben ist. Die sind eine Einheit gewesen, über all die Zeit immer in die gleiche Besetzung beibehalten. Du hattest es schon erwähnt, hervorgegangen ist es aus der 1968 gegründeten Studentenband Smile, nachdem aber deren Leadsänger und Bassist die Band zugunsten eines lohnenswerteren Projektes verlassen hatte.
Bei das kam, man so sah?
Ja, dazu gibt es tatsächlich eine Aussage. Ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht mehr auf der Platte. Das ist ja relativ bekannt. Staffel heißt er, glaube ich. Den haben sie hinterher dazu interviewt und er hat ganz offen und ehrlich dazu gesagt, ich habe das nie bereut, dass ich nicht dort geblieben bin, denn mit mir wäre Queen nie so erfolgreich geworden, weil ich diesen Glamour und dieses Entertainment-Paket eines Freddie Mercury niemals hätte stemmen können. Von daher hat das nie bereut.
Glaube ich gern, weil wenn man Freddie Mercury sieht, dann passt der auch in seine Zeit. Er macht ja auch ein paar optische Verwandlungen durch und wenn man sich auch andere Protagonisten dieser Zeit ansieht, auch David Bowie, und es war ja schon sehr Glitter, es war sehr bunt, es war diese Mod-Zeit, Middle of the Road, dann diese sehr poppige teilweise Anmutung. Ich habe mir so aufgeschrieben, dieser auch teilweise operettenhafte Auftritt, der da teilweise in der Musik sich festfing, das ist auch sehr gewöhnlich. Ich muss ganz kurz noch ein bisschen so ein bisschen die Grundsachen durchgehen. Also der Stilmix, der wird immer so beschrieben zwischen Ballade und Rock, in der Mischung gerne mal ein bisschen operettenhaft. Ganz erfolgreich war das Ganze auch, weil die verkaufen am Ende 200 Millionen Alben. Jetzt muss man sehen, in der Zeit vor Streaming ist das natürlich trotz allem eine Hausnummer. Sie machen irgendwie 700 Konzerte.
Das in 16
ist,
Jahren.
In 16 Jahren. Das ist eine gigantische Zahl. Also das ist auch schon richtig Arbeit. Und die meistverkaufte Single ist in Another One Bites the Dust. Da streiten sich die Quellen ein bisschen. Aber es liegt irgendwo zwischen 6 und 7 Millionen Ausgaben. Das ist schon sehr gut.
Absolut. Es ist eine gigantische Palette an Hitsingles, die auch zustande kamen. Seit dem dritten Album, seit 1974, ist jedes Queen-Album auf Platz 1 gegangen. Nicht überall. In den USA haben sie zum Beispiel nur ein Nummer-1-Album gehabt. Aber in England ist das ja seit sehr, sehr langer Zeit aus dem Chartgeschehen ist das nicht mehr wegzudenken gewesen. Und von daher schon eine äußerst beeindruckende Leistung. Was ich an Queen dort auch sehr speziell finde, wir hatten ja, einige Hörer werden sich erinnern, kürzlich über die Scorpions referiert, die natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit beisammen sind. Aber es hat bei Queen in dieser Zeit keinerlei Umsetzung gegeben. Ja, das heißt, Freddie Mercury stieß zu Roger Taylor und Brian May dazu. Er war vorher Roadie bei Smile und wurde eigentlich fast abgelehnt.
Was für eine Verschwendung im Nachhinein.
Ja, weil May hat gesagt, nicht mit den Zähnen. Also irgendwas in der Art ist es gewesen. Das ist auch keine Hollywood-Darstellung. Dieses Gespräch hat tatsächlich stattgefunden, in welcher Form nur auch immer, ob das zu restaurieren ist, weiß ich nicht. Aber May hat sich Gedanken über die Publikumswirksamkeit bei jüngeren Menschen gemacht, wegen Freddie Mercurys äußerst, sage ich mal, markantem Lächeln. Freddie Mercury hat einen leichten genetischen Defekt gehabt, denn er hatte 4 Schneidezähne mehr. Und diese 4 Schneidezähne, die hinter den anderen lagen, glaube ich, drückten die eigentlichen 4 Schneidezähne nach vorne, sodass er seinen herben Überbiss hatte. Und diese Zähne waren auch noch zusätzlich sehr groß geraten. Und er ist auch immer wieder dazu interviewt worden. Es wäre medizinisch gesehen vollkommen unproblematisch möglich gewesen und spätestens nach dem Erfolg 1974 hätte er Mittel und Wege gehabt, aber er wollte es nicht. Und ich dachte früher, da habe ich jetzt auch wieder in der Recherche gelernt, ich habe früher gedacht, er hatte Angst vor der Operation, dass er bei der Operation seine Stimme verlieren könnte. De facto ist es zwar so, aber es ist ein ganz klein bisschen anders gelaufen, denn Freddie Mercury hat unter dem Aussehen seiner Zähne gelitten, aber er hat daran geglaubt, dass diese 4 Zähne seiner Stimme Reichweite verleihen. Und er hat die Befürchtung, den engen Glauben gehabt, dass wenn er die Zähne entfernen lässt, dass seine Stimme darunter leide. Und deswegen hat er es nie machen lassen.
Es gibt aber ganz viele. Ich habe letztens auch eine alte Folge eines anderen Podcasts gehört, wo ein Comedian sagte, der hatte ein Problem mit der Nasenscheidewand, die irgendwie schräg war oder so. Und er hatte wirklich Bedenken, die operieren zu lassen, weil er gesagt hat, wie klingt danach meine Stimme?
Ja.
Hört man es, ob ich atme? Wird da was pfeifen? Wird da irgendwas sein? Und er hatte da wirklich Bedenken, weil er ja von dem Teil lebt. Und ich kann mir das vorstellen, dass da Freddie Mercury seine Bedenken hat und gesagt hat, dreh nicht an einem System, was funktioniert.
Das ist möglich, aber ich glaube, es ist bei ihm tatsächlich etwas spiritueller gewesen. Er ist als Kind, er ist ja in Sansibar geboren, was damals noch Kronkolonie war, ist dann in Indien aufs Internat gegangen, hat also tatsächlich auch eine ganze Menge Mobbing wohl erfahren, so ist es zumindest zusammengetragen worden. Und das hauptsächlich aufgrund dieser Zähne. Das heißt, er war, wie wir sicherlich später noch sehen werden, er war in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr zerrissener Mensch. Aber auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, Genie oder Wahnsinn? Ja, also irgendwo die Linie dazwischen ist halt sehr, sehr dünn. Und all das hat ihn sicherlich auch in seinem Schaffen und in seinem Wesen stark vorangebracht. Ob man heutzutage nehmen Mediziner dieses Phänomen natürlich auseinander und alle sagen, na um Gottes Willen, das hätte überhaupt gar keinen Einfluss auf die Stimme gehabt, aber vielleicht eben doch, weil er hat daran geglaubt und damit wäre ihm ein Stück seines Glaubens entfernt worden und das ist das angesprochene Thema, was wir schon öfters mal hatten. Du nimmst eine Gitarre in die Hand und du spielst immer dann drauf geil, wenn du sie geil findest.
Ja? Genau.
Und da wäre einfach ein Stück Spiritualität verloren gegangen und er hat das dann damit in Kauf genommen. Auf jeden Fall war es ihm das wert. Für die Interessierten, die jetzt vielleicht keine ultimativen Queen-Fans sind, man hört es. Er hat einen sehr markanten Zungenanschlag bei manchen, also vor allem bei S-Lauten. Wer das ganz eindrucksvoll mal hören möchte, der hört Show Must Go On. Da singt er irgendwas mit Score, I think we'll know the score. Und da hört man, dass es eigentlich eher ein Score ist. Da gibt viele Beispiele dafür, aber es ist halt auch irgendwie ein Markenzeichen.
Man merkt der Band eins an. Und es war in dieser Band von Anfang an, auch durch Brian May muss man sagen, es steckte sofort viel Philosophie dahinter. Brian May brachte viel Philosophie in diese Musik rein, in diese Darbietung rein und auch da gab es eine Form von Glauben und dieser Glauben bestand bei Brian May eher in seinem Selbstbau der Gitarren. Also Brian May hatte die Red Special, die er sich selbst gebaut hat.
Mit seinem Vater zusammen, seines Zeichens Ingenieur.
Genau, was er glaubte oder was er immer sagte, dieser Selbstbau war nötig, um diesen speziellen Sound hinzubekommen. Jetzt sitzt du mir ja zum Glück gegenüber, du hast ja auch schon ein paar Instrumente zusammengesetzt und die Frage ist halt, ich bin immer nicht so ganz, ob da wirklich sich so viel Sound tut und ob man so speziell wird. Ich weiß, dass B.B. King auch mit seinen speziellen Anordnungen, der Humbucker und so, immer mit seiner Lucille immer so dabei war, zu sagen, ja, nur das ist sein Sound. Mhm. Ne, aber es, am Ende sind es halt drei Humbucker. Weißt du, also, weißt du, was ich meine? Irgendwo ist, weiß man nicht, ob der Korpus dann noch viel tut oder ob es, es ist ja am Ende eine elektrische Abnahme.
Also ich kann dir, ich hoffe doch, zerreißt mich in den Kritiken, aber eine relativ versierte Antwort darauf bieten. Denn es ist so, die Red Special ist wirklich ein seltsames Brett.
Also wirklich, nicht aus Sperrholz oder so?
Dazu komme ich noch, ja. Also die ist aus einem, ich glaube, der Korpus ist auf jeden Fall aus Eiche. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass es eine Schranktür war. Das Griffbrett ist die Verblendung des Familienkamins. Es sind diverse Teile von Motorrädern da drin verbaut und ein Teil des Vibrato-Systems wurde aus einem Käsemesser hergestellt. Es ist eine wirklich ingenieurische Meisterleistung, die da gebracht haben, vor allem ob der Materialien, die sie verwendet haben. Aber hier steckt Ingenieurswissenschaft drin, ist auf jeden Fall ein interessantes Teil. Was den Sound maßgeblich beeinflusst, ist, der Korpus ist gekammert. Das heißt, das ist kein Solid Body, sondern er hat Resonanzkammern. Und da kann ich dir aus Erfahrung sagen, ja, das beeinflusst den Klang ganz erheblich. Oder kann ihn ganz erheblich beeinflussen, wenn man es dann richtig macht. An der Stelle, denke ich, haben sie was richtig gemacht. Nun kommt aber noch ein bisschen was mehr dazu. Die sehr, ausgeklügelte oder sehr ausgefallene Holzkonstruktion, ob die jetzt nicht vielleicht mit anderen Hölzern doch einen sehr ähnlichen Effekt erzeugt hätte, da wäre ich ganz dabei. Ich denke, dass das der gekammerte Korpus ein großer Teil dazu ist, aber auch die Tonabnehmerposition. Brian May hatte als Wunschgitarre immer eine Fender Stratocaster, die er witzigerweise dann eigentlich nie wieder gebraucht hat. Also sicherlich hat er das eine oder andere Modell zu Hause. Trotzdem hat er sich eben mit seiner Red Special, also die beiden sind eigentlich eins, man kann sich Brian May kaum mit einer anderen Gitarre vorstellen. Von hier und da hat man ihn auf der Bühne mal mit einer Telecaster gesehen. Sicherlich auch mit den einen und mit der einen oder anderen sonstigen Gitarre. Aber diese Gitarre, die ist mit ihm verwachsen. So, dann kommt noch was dazu. Das kenne ich ebenfalls aus eigener Erfahrung, wer es nicht weiß. Ich baue hin und wieder, wenn die Zeit günstig steht, baue ich auch selber Instrumente. Und natürlich spiele ich auf den Dingern viel besser als auf einem gekauften Teil, weil die habe ich selbst gebaut. Das heißt, jede Faser in diesem Teil habe ich quasi bis auf die Holzstruktur selber kontrolliert und ich habe natürlich eine ganz andere Beziehung zu dem Instrument. Ähnliches gilt für Brian May. Die Tonabnehmerkonfiguration hat er nach physikalischen Grundsätzen angeordnet und das hat er sehr gut gemacht. Das kann ich zwar so speziell jetzt nicht bestätigen, weil ich da einfach zu wenig Physiker für bin, aber andere Leute haben das auseinandergenommen und haben gesagt, ja, das ist wirklich sehr sinnvoll, was er da getan hat. Das hat natürlich einen großen Einfluss. Und was ebenfalls einen extrem hohen Einfluss hat, dass er selten mit den Fingern spielt, nie mit einem konventionellen Plektrum, wie man das kennt, aus Kunststoff oder exotische Varianten aus Knochen oder Metall, sowas ist ihm gar nicht in die Hände gekommen. Er spielt traditionell mit einer Sixpence-Münze.
Das ist gar nicht so selten. Das tut Bela auch in einigen Varianten von den Ärzten, wenn er will, dass eine gewisse Härte in den Klang kommt.
Ja, ganz genau. Also Metall auf Metall erzeugt einen anderen Sound. Das ist unabhängig davon, ob wir jetzt hier ein resonanzbasiertes oder ein elektrisch verstärktes Instrument vor uns haben. Die Sixpence-Münze wird einen großen Einfluss dazu bringen. Was natürlich auch einen großen Einfluss in der Kette bringt, ist sein Verstärker. Er spielt grundsätzlich Vox AC30. Ist ein legendärer Amp. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, da könnte man eine eigene Folge draus machen. Oder ich jedenfalls. Aber das Gesamtprodukt, das hat natürlich hier für einen sehr markanten Klang gesorgt. Ja, und er gehört zu den wenigen Gitarristen, die man hört und sofort weiß, das ist Brian May. Ja, das gibt nicht viele andere. Eric Clapton hat einen ähnlichen Ton. Slash ist auch ähnlich gut zu erkennen. Und Brian May gehört eben auch in diese Kategorie.
Ja, also natürlich ist Brian May Also es gibt zwei kongeniale Punkte. Brian May natürlich, da brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Und natürlich Farrokh Bulsara, der eigentlich der Name von Freddie Mercury ist, sein Geburtsname.
Später dann Freddie Bulsara und dann hat er sich umbenannt in Mercury.
Mercury, was sehr witzig ist. Also ich weiß nicht, ob er da an das Auto angelehnt hat. Man ist sich da nicht sicher, ne?
Nein, man ist nicht sicher. Es ist nie geklärt worden. Es ist so, es gibt eine Textzeile in einem frühen Queen-Song, und er richtet sich mit der Aussage Dear Mother Mercury. Und er wurde darauf angesprochen, das ist jedenfalls sozusagen die öffentliche Verkündung gewesen. Ich glaube, er hat es vorher schon eintragen lassen, rechtlich. Und er wurde aber auf einer Pressekonferenz angesprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass ob er denn seine Mutter damit gemeint hätte. Und er hat gesagt, ja, und ab jetzt bin ich Freddie Mercury. Für jetzt und für alle Zeiten. Und er ist es geblieben.
Das ist natürlich sehr konsequent und sehr gut. Also ich muss dazu sagen, aus meiner eigenen Sicht für die Phase der Band bis 1975 bin ich definitiv zu jung, weil ich bin 1972 geboren und selbst danach wird es noch sehr knapp.
Ja, das habe ich auch noch retrospektiv gehört.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich da keine Eigenerfahrung. Ich glaube, meine persönliche Kenntnis waren relativ früh Einzellieder. Natürlich kannte man Bohemian Rhapsody oder Bicycle Race oder so. Die kannte man. Wir werden gleich ein bisschen in die Zeitschleife reingehen. Ich würde nur mal gern auf einen Song ganz bewusst eingehen, weil er viel hat und weil er viel von Freddie Mercurys Seelenleben herausgibt. Und dieser Song ist auf der A Night at the Opera auf dem Album und der heißt Love of My Life. Und der klingt erstmal sehr schön. Und viele Leute sehen darin ein glasklares Liebeslied. Es ist aber eigentlich ein Lied über Herzschmerz, weil das Lied ist auch seiner Freundin gewidmet. Und es geht eigentlich ein bisschen im Inhalt darum, sehr blumig beschrieben, dass er ihr eigentlich klar macht, dass er Männer bevorzugt. Und er sie trotzdem liebt. Also Sache, also er kann... er macht eine Ebene auf in dem Song. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, aber es ist so... Er trennt nicht ab und sagt, ich liebe dich nicht mehr, weil ich Männer mehr mag oder so, sondern er zeigt in diesem Song so eine ganz tiefe Verbundenheit mit dieser Freundin.
Ja, wobei man sagen muss, das ist natürlich auch sehr interpretationsfähig. Ja? Genau. Also wir wissen, Freddie Mercury ist homosexuell gewesen. Er hat sich aber eigentlich meines Erachtens nie offiziell geoutet. Ja, das hat für ihn auch, das ist eine große Veränderung gewesen und wahrscheinlich etwas, was er schon lange mit sich rumgetragen, vielleicht sogar schon immer wusste. Aber er ist den Schritt in die Öffentlichkeit nicht gegangen. Es gibt viele Theorien darüber, warum. Nun hat Freddie Mercury grundsätzlich eher die Presse gescheut und hatte da sowieso nicht so viel für übrig, weil er wollte eigentlich, wenn dann, eher immer nur für seine Musik befragt werden und nicht um seine Person. Gibt nur sehr wenige Interviews, ich habe auch ein paar gesehen. Wer Interesse hat, durchforscht da mal die Schwarmintelligenz und da wird sicherlich das eine oder andere aufploppen. Dieses Lied, ich denke schon, dass es für seine Freundin hieß, Mary Austin, die hat er schon rechtzeitig kennengelernt, die waren sehr lange ein Paar und sie sind auch nach der Trennung bis zu Freddys Tod sehr, sehr enge Freunde gewesen. Sie war auch meines Erachtens zugegen, als er gestorben ist. Ja. Und es kann schon sein, dass das so eine Hommage ist, ja, aber es gibt viele Queen-Titel, denen man im Nachhinein, nachdem man dann schlauer war, eine gewisse Bedeutung zugesprochen ist. Ich bin bei Love of My Life ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht war es, er ist in der Lage dazu gewesen, sehr emotionale Texte zu schreiben und sehr emotional geladene Texte und die dann natürlich auch mit dem Gesang noch zu verkörpern. Ich wäre mir nicht sicher, aber eine Möglichkeit wäre es schon.
Genau. Gehen wir einfach mal also ich kenne diese Geschichte so, aber er ist halt so ein Song, wenn man ihn hört, dann spürt man so eine gewisse emotionale Tiefe, die er da reinbringt und die mochte ich immer sehr. Wir können ja mal kurz in die Zeitschleife reingehen, es gibt ja gewisse Abschnitte und bei Queen sind die sehr tragend und wenn wir in die Zeit gehen von zwischen 1975 und 79, da kennen wir schon die Songs, die da rauskommen. Also da kann man die Titel ansagen und jeder wird sofort eine Melodie hören. Da ist Somebody to Love, kommt drauf, Tie Your Mother Down, We Will Rock You, We Are the Champions. Da kommen schon Songs raus, die man bis heute kennt. Ich meine, heute wird keiner Formel-1-Weltmeister, wenn er nicht in der Karaoke-Bar in Japan We Are the Champions singt. Heute endet die Saison nicht mehr in Japan, aber du weißt.
Absolut, ich denke mal, bei den meisten Leuten ist es wohl auch, also auch die Leute, die Queen überhaupt nicht kennen, die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ich denke, We Are The Champions kennt jeder und den Takt von We Will Rock You klatschen, das sollte auch jedem bekannt sein. Wobei ich da nicht mal unbedingt sicher bin, ob die Leute wissen, dass das ein Queen-Titel ist. Also We Are The Champions ist, denke ich, dürfte so ziemlich in jede Ecke des Universums vorgedrungen sein.
Ja,
ja, großartige Songs, die, wie gesagt, jeder kennt. Ich kann das noch kurz ein bisschen fortführen. Fat Bottom Girls, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love. Was zum Beispiel ganz anders war, auf diesem Album sollte der Band auch ein neuer Sound verliehen werden. Ja, da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich finde, Queen klang immer nach Queen.
Es gibt einen kleinen Bruch, dazu komme ich gleich. Aber es gibt also nicht einen Bruch, kann man nicht sagen. Einen
stilistischen Bruch
gibt es. Es gibt eine minimale technische Veränderung und auch eine optische, aber dazu kommen wir gleich. Hast du wenn wir jetzt in der Phase sind schon, gibt es da einen Song, wo du sagst, der ist dir besonders angenehm? Gar nicht mal Lieblingssong, meine ich gar nicht. Ich tue mich auch schwer beim Lieblingssong bei Queen.
Weil, ja, äußerst. Äußerst schwer. Puh, da müsste ich jetzt es gibt so viel. Bohemian Rhapsody ist ein ständiger Begleiter durch mein Leben hinweg gewesen. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Titel und in dem habe ich mich tatsächlich auch irgendwo hat er seinen Platz in so ziemlich jeder Phase meines Lebens gefunden, zumindest seit ich wirklich begeistert Musik höre. Ob ich mich da jetzt emotional drin geborgen führe in dem Song, das weiß ich nicht, ob das bei Bohemian Rhapsody so wirklich möglich ist. Ich bin ganz offen gestanden, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt.
Okay, also Bohemian Rhapsody ist ja der Song, der mehrere Leben hat. Ja. Der kommt mal zu einer Weihnachtszeit raus, der wird von den Leuten von Wayne's World, den Machern von Wayne's World nochmal ausgegraben und kriegt eine legendäre Mitsing-Szene in einem Auto und wird plötzlich in den 90ern nochmal wiederbelebt und plötzlich kennen ihn alle und finden ihn auch bis heute gut. Also jetzt nicht ein Lieblingssong, da so hoch wollte ich es gar nicht hängen. Ich bin ein großer Fan von Somebody to Love. Ein großer Fan. Lustigerweise öfter diese Zeile auch von Jefferson Airplane auch gerne genommen, der Song, weil er ein geiler Song ist. Aber hier auch von Somebody to Love und Don't Stop Me Now mag ich rhythmisch.
Ja.
Kann ich gar nicht erklären, warum, aber er hat so ein schönes, angesetztes Tempo.
Also ich könnte höchstens noch jetzt, muss jetzt aber ganz kurz wirklich mal, ich eier jetzt gerade ein bisschen rum, weil ich nicht sicher bin, ob ich in der richtigen Periode bin, aber ich meine, dass Hammer to Fall auf jeden Fall schon draußen war. Und der ist der müsste eigentlich auf einem der ersten, auf dem zweiten oder auf dem dritten Album müsste der drauf gewesen sein. Den finde ich tatsächlich, den finde ich ziemlich cool, weil der, sag ich mal, deutlich eine Hardrock-Schiene befeuert. Ja, und das ist so ein typisches May- und Queen-Gitarren-Intro. Und da ich ja nur sehr lange mit Rock und Hardrock verbracht habe, ist der tatsächlich auch immer irgendwo auf dem Mixtape mit drauf gewesen. Also das ist zumindest ein Song, der ist absolut rund. Und der ist ein richtig, richtig guter Rocksong und eben typisch Queen.
Das ist auch die Waage oder eigentlich Waage ist für mich das falsche Darstellprinzip, die Wippe. Queen war immer auf so einer Wippe zwischen Balladesk und Rockig. Balladesk, Rockig. Da war immer so ein leichtes Hin und Her. Man hatte immer die Idee, können die sich vielleicht nicht entscheiden, aber ich glaube, dass Freddie Mercury sein theatralisch Balladeskes mitbrachte und Brian May sein Rockiges und dass der Mix bis heute schwer nachzumachen ist.
Der ist sehr schwer nachzumachen. Man muss an der Stelle, wir haben sie bis jetzt noch gar nicht erwähnt, Mercury und May sind natürlich die Stars, nebenbei gesagt auch eine der frühen Bands, wo Leadsänger und Gitarrist quasi eigentlich schon gleichrangig als Stars behandelt wurden, aber Roger Taylor und John Deacon sind ein wunderbar verkanntes Rhythmusfundament in dieser Rockwelt. John Deacon für mich, als der ich nur selber Bassist bin und aus bassistischer Sicht.
Die bassistische Sicht.
Die bassistische Sicht, genau, da haben wir sie wieder. Ist John Deacon für mich einer der am meisten verkannten Bassisten der Rockgeschichte. Es gibt wenige Dinge, bei denen man jetzt sagt, wow, das ist aber wahnsinnig virtuos, aber der Mann hat so songdienlich gespielt, dass er quasi gar nicht aufgefallen ist. Und das klingt jetzt erstmal seltsam, aber für einen Bassisten ist das, musste ich auch erst nach vielen Jahren und langen Jahren lernen, dass schneller, weiter, höher nicht das Beste ist. Für den Bassisten ist das eigentlich das größte Kompliment. Wenn das eigentlich gar nicht weiter auffällt, nur wenn dann plötzlich der Amp kaputt ist und man nicht mehr da ist, dann gucken sich die Leute alle um. Deswegen möchte ich auf die beiden auch nochmal einen Roger Taylor. Gigantisch guter Schlagzeuger. Also die beiden, die haben nicht unwesentliche Teile zu diesem Queen-Song eben beigesteuert. Neben der Tatsache, dass sie eben alle gemeinsam gesungen haben. Brian May hat eine Stimme, die ist mit der von Freddie Mercury fast zu verwechseln. Sie hat nur nicht diesen Twang. Freddie Mercury ist da natürlich noch schillernd an der Stimme und hat auch etwas höheren Stimmumfang. Roger Taylor dagegen, die ganzen hohen Stimmen, die sind alle von Roger Taylor, weil er viel, viel höher kam. Und ich denke, das Geheimnis, um darauf zurückzukommen, ist das, dass die wirklich gemeinsam Musik gemacht haben. Und Freddie Mercury hat in einem Interview, ich weiß nicht mehr, wann es war, vielleicht 85, 86, hat er mal gesagt, er wurde befragt zu seinem Soloalbum Mr. Bad Guy, was damals gerade noch in der Entstehungsphase war. Und er hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht so ein großer Hit für uns, weil eigentlich machen wir nichts anderes, als wir schon immer gemacht haben. Wir bringen alle unsere Sachen mit ein und das ist vielleicht das, er hat es damals auch, vielleicht ist es das, was Queen ausmacht. Ja, jeder bringt seinen Teil und das hat so lange funktioniert und hat sie so lange gefordert, dass sie nie damit aufgehört haben.
Also ich wusste ja, dass mir ist ja klar, ich weiß, dass du Bass spielst und ich habe mir überlegt und habe auch bewusst darauf gehört, weil ich ja wusste, wir kommen auf so eine Thematik. Ich habe mir überlegt, wie ich John Deacon sehe und habe mir überlegt, er ist für mich die bassistische Zurückhaltung.
Er ist die bassistische Zurückhaltung, aber gar nicht so sehr, wie man denkt.
Aber er ist in dem, wie du sagst, du hast jetzt gesagt, songdienlich. Ja? Also es ist natürlich nicht so ein Ding, also er spielt sich nicht in den Vordergrund. Ne? Also er ist eine gute Untermalung, aber das ist ja, brauche ich dir nicht erzählen, ich meine, am Ende ist der Schlagzeuger und der Bassist, die sind beide die Rhythmusgeber in dem Gesamtkonzept und sie müssen beide aufeinander hören. Und das hat bei den beiden anscheinend super gut geklappt.
Ja.
Auch live immer wieder.
Ja. Es ist auch so, dass man ja auch durch die Bank sehen kann, was bei den meisten gängigen Rockbands auch sehr selten ist, dass wirklich alle Musiker dort Titel geschrieben haben und die mitgebracht haben. Und da sind Kuriositäten dabei, die mit Sicherheit innerhalb der Band auch für Zündstoff gesorgt haben. Es ist aber eben nicht nur so, dass immer die gleichen Leute die Songs schreiben, sondern jeder hat hier seinen Teil dazu beigetragen, wobei man dann später eben dazu übergegangen ist, einfach zu sagen, als Songwriter immer nur noch Queen hinzuschreiben. Und auch das ist eine Besonderheit, die man in der Rockwelt nicht allzu oft findet, weil oft möchte der Songwriter eben auch die Lorbeeren dafür ernten und das trotzdem in einer Band. Das zeigt einfach für mich, wie dicht diese Band zusammengewachsen war und wie eng die miteinander verschmolzen waren. Da sind bestimmt hier und da mal die Fetzen geflogen. Und wenn man das als Anhaltspunkt nehmen möchte, ich würde davon abraten, jetzt also irgendwie, wir werden das später vielleicht noch kurz erwähnen, wenn wir es schaffen, der Film Bohemian Rhapsody, das würde ich dort nicht alles für bare Münze nehmen, denn das ist schon ein Kinofilm und kein 100% autobiografisches Werk. Ich denke, das hat trotzdem oft gezündet, aber wie das so ist, man streitet sich und man verträgt sich auch wieder. Ja, also die waren, denke ich, schon eine Familie für sich.
Was ja auch sehr schön ist. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich würde mal einfach so ganz elegant in die nächste Dekade gehen, nämlich 1980 bis 1984. Da passiert etwas und das ist der kleine Bruch, den ich vorhin benannte. Und zwar dieser kleine Bruch, der bestand darin, Synthesizer werden eingesetzt. Das ist davor nicht so oft passiert. Man war klassischer als Band, aber es hat auch einen technischen Grund. 1980 waren die sehr viel besser verfügbar. Man musste zwar noch die selber bauen, aber man hat den Synthesizer einfach als musikgebendes Instrument mit reingenommen. Freddie Mercury kriegt zum Abdeckung seiner Zähne seinen bekannten Schnurrbart.
Richtig.
Den hat er erst ab 1980.
Hat übrigens toll funktioniert, finde ich.
Genau, genau. Man erst später, als er ihn mal hin und wieder abhat, sieht man nämlich plötzlich seine Zähne. Und Freddie Mercury kriegt als Style seinen Schnurrbart. Brian Mays Haare werden kürzer, aber weiter lockig. Man trägt Lederjacken. Man ist so ein bisschen in der Optik etwas rockiger.
Ich muss dich da kurz korrigieren. Brian May hat seine Haare nie abgeschnitten und er verzichtet auch heute noch nicht drauf. Aber die Haare aller anderen wurden kürzer.
Auch das? Ja, genau. Naja, er hatte sie ein bisschen kürzer, aber naja. Interessant ist, ja, er hat natürlich
Spitzen geschnitten.
Genau, genau. Du kennst das. Wir kennen das, wir beide. Und es kommen sehr gute Songs raus. Es kommt ein Album raus, was für den Film Flash Gordon gemacht wird, was bis auf den Titelsong instrumental ist.
Ja.
Es kommt dieser bekannte Flash-Song raus unter der Dino De Laurentiis, der damalige Produzent dieses Machwerks. Also aus heutiger Sicht, Flash Gordon ist wirklich Kult. Jeder, der in den Film mal guckt, der
muss kann, man eigentlich.
Ja, mit Max von Sydow und also dieser als Ming. Und also es ist schon alles sehr abgedreht und es ist eine sehr interessante Darstellung und die ist auch sehr bunt und eigentlich auch sehr, also die ist schon okay, man kann sich das mal ansehen. Also heute manchmal wirken die Kampfszenen unfreiwillig komisch, weil wir einen anderen Anspruch haben. Aber das
ist
wenn
einfach der Zeit geschuldet. Der Film ist genau. Irgendwie cool, das ist ein kultiges Machwerk.
Er ist der Zeit, genau, und aber er hat einen super Soundtrack, Flash, dieser Song, den kennt auch jeder, den hat sicher jetzt jeder im Ohr. Dazu kommt ein ganzes Album, aber es kommt noch viel mehr. Es kommt Another One Bites the Dust. Ich will gar nicht jetzt auf jeden Song eingehen, das ist jetzt egal.
Also das schaffen wir auch nicht.
Nee, da kommen wir gar nicht weiter. Aber der Punkt ist, es kommen gute Songs, man macht mit dieser Art weiter und man macht nicht nur mit dieser Art weiter, man geht auch unter anderem sehr geil, wir kommen noch auf ein paar Songs, aber am 20.03.81 findet in Sao Paulo ein Konzert statt und das findet vor 131.000 Menschen statt. Und jeder, der Musik macht, wird wissen, bring mal 131.000 Menschen dazu, dein Stadion zu besuchen, da hat es geklappt.
Richtig,
das ist
war auch ohne Ausschreitungen.
Und ohne das, genau, mit einem sehr friedlichen. 1981 macht er das berühmte Duett mit David Bowie, Under Pressure, einer meiner Lieblingssongs.
Zufallsergebnis übrigens, einer durchzechten Nacht der Band und Bowie.
Aber heute, auch ein Song, der mich trägt, ja, also in meinen Kopfhörern gerne genommen und zwei gigantisch gute Sänger, die sich da wirklich was geben. Also es ist wirklich, wenn man ihn mit Intention hört und nicht nur denkt, oh, das ist wohl die Vorgabe zu Ice Ice Baby. Nein, es ist nicht.
Ja, also nein, die haben sich einfach nur groß, oder Vanilla Ice hat sich da einfach nur großzügig bedient an der ganzen
Geschichte. Sampling, das ist an Musik leider so. Es kommt das 1981 das erste Best-of-Album heraus. Man muss sagen, sie hatten aber auch schon ein Musikwerk.
Ne? Ja, also, ne? Ja, Greatest Hits war überfällig.
Sie hatten, glaube ich, und 6 Alben oder 5, ich bin nicht ganz sicher, aber sie hatten schon ein ordentliches Werk hinter sich.
Wir können das ganz kurz gucken, Greatest Hits war hier, das ist 1,
4, 5, 6,
7, 8, 9.
9 Alben,
ja.
Also das ist ja schon eine Schreibleistung, das ist schon eine Musikleistung, da ist schon ordentlich, also da wurde in der Musik noch geackert. Na, da hat man sich nicht schnell ausgeruht.
Es kam ja auch lange Zeit jedes Jahr ein Queen-Album raus.
Genau. Kann
man nicht vergessen, das ist schon.
Aber das ist nicht nur dem, also vielleicht denken jetzt auch viele, ja, okay, das war nicht der Kommerzgedanke. Also man hat auch bei vielen großen Musikern, hat man nachher nach ihrem Tod oder nach ihrer aktiven Karriere, findet man oft gigantische Mengen an halbfertigen Werken. Also ich glaube, dass diese Formation auch wirklich einen ganz schönen Output hatte.
Ja, die hatten definitiv einen
Output. Also die hatten hier auch Ideen.
Hier ist auch nichts dabei. Du findest eigentlich so ziemlich in jeder Bandhistorie, findest du irgendwas, wo du sagst so, naja gut, da haben sie halt nochmal ein, zwei Alben rausgeschossen. Musste ja auch finanziell irgendwie weitergehen. Sehe ich bei Queen nicht. Freddie Mercury hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Musik sein Leben finanziert und dass das für ihn auch wichtig ist, dass er Musik macht, die Leute auch kaufen, weil dann, er hat damals gesagt, wenn das irgendwann mal aufhört, dann wird er Stripper. Aber der Output war schon da. Das ist eine sehr kreative Band gewesen und ich sehe auch, egal wie oft ich das höre, ich sehe da eben nichts, was einfach mal zwischengeschoben war. Jedes Album ist eine Wucht.
Ja, und da muss man ehrlich sein. Und 84 kommt raus, Radio Gaga, I Want to Break Free, Bicycle Race wird nochmal aufgelegt.
Yep.
1985, da hat man sich gedacht, komm, das hat so gut geklappt in Sao Paulo, wir legen einfach mal was oben drauf. Und dann war man bei Rock in Rio und spielte vor 250.000 Menschen.
Ja.
Also vor einer Viertel Millionen Menschen live.
Ist unvorstellbar.
Also ist mir gar nicht klar, wie die da reingepasst haben, und mir ist auch gar nicht klar, dass da jemand überlebt hat. Also mir ist, also wir haben ja schon Probleme. Ich möchte gar nicht wissen, also aus Sicherheitstechnik, da bin ich wieder Beamter anscheinend. Also ich möchte gar nicht wissen, ob das sicher war, was die da gemacht haben. Aber egal wie, diese Band hat 250.000 Menschen in ein Stadion bekommen und unterhalten.
Ja, und das ist schon irre. Also ich kenne es auch selber als Live-Musiker. Also ich habe immer gesagt, ich spiele lieber vor 1.000 Leuten als vor 10, weil die 10 gucken einen alle an. Bei 1.000 wird das schwierig. So, da kann man das eh nicht mehr sehen. Das versinkt in der Masse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor 250.000, da würde ich mir echt in die Hose machen vorher.
Aber gerne. Aber gerne.
Naja.
Nein. Also bei mir ist so, es gibt leider, also ich gebe dir in einem Recht, in einer Betrachtung, vor 10 Leuten siehst du jeden, bei 1.000 siehst du Menschen und bei 2.000 und mehr siehst du keinen. Und wenn du dann noch auf einer Bühne stehst mit Beleuchtung, siehst du 3 Reihen und dann ist Schluss.
Ja, absolut.
Na, also dahinter, das ist eine Masse dann. Das ist eine Masse.
Ja, also, aber die Masse, die würde mich dann schon, ich muss dazu sagen, ich leide nicht sonderlich, also nach den über 26 Jahren, die ich das mache, wirklich nicht mehr unter großem Lampenfieber. Nur noch leichte Aufregung, die eben gesund ist und einen anspornt. Aber 250.000, unvorstellbar. Wie gesagt, ich hatte Angst.
Aber es wird noch besser.
Beeindruckend.
Ich gebe dir noch was Besseres. Ja. Am 13.07. um 18.41 Uhr betritt Queen eine Bühne, und zwar beim Live Aid Konzert. Das legendäre Konzert. Also ich meine, sie spielen gar nicht viele Titel. Ich glaube, sie spielen 4 oder 5 Titel. Aber Live Aid war natürlich dieser karitative Zweck. Aber Queen war bis heute einer der wirklich erwarteten Höhepunkte. Also man war so auf dem Peak, die Leute haben wirklich auf, egal welchen Zweck dieses Konzert hatte und was Bob Geldof damit bezwecken wollte, aber die Leute haben auf Queen gewartet.
Ja, es ist, das ist ganz witzig. Das ist übrigens für die Leute, die Bohemian Rhapsody gesehen haben oder noch sehen werden, im Film nicht so ganz korrekt dargestellt. Jeder, der Interesse hat, liest sich bitte nochmal ein. Ich möchte den Film nicht zerreißen, das ist ein toller Spielfilm. Es hing von mehreren Faktoren ab. Also A ist es, denke ich, also zumindest haben sich viele dahingehend geäußert, dass das für Freddie Mercury war, diese wohltätige Sache, wirklich eine Herzensangelegenheit. Und er hat dort, obwohl er immer eine große Show abgeliefert hat, hat er dort wirklich eine Sensation hingelegt. Das war von der gesamten Band so konsequent gespielt, dieser Gig. Das ist eigentlich, also besser kann man mit Playback auch nicht werden. Das ist irre gewesen, was die da ist. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Es gibt aber auch ganz andere Stimmen dazu. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen, ja, dass Queen aber eigentlich den Live-Aid-Gedanken gar nicht so richtig vertreten hat, weil die haben eben dort in, ich glaube, 22 Minuten haben die ein Feuerwerk ihrer größten Hits abgeliefert, in unglaublicher Perfektion und, wie man das so schön nennt, Abgewichstheit. Das heißt, es gibt dort auch Kritikstimmen, die gesagt haben, ja, alle anderen Künstler haben sich zu spontanen Sachen zusammengefunden und da wurden auch mal schiefe Töne gespielt und das war auch gar nicht so schlimm und so weiter. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke, dass es einfach eine Eigenart von Queen ist, in so einer Art und Weise aufzutreten. Und die Massen haben sie bewegt. Das hat vor Ort live einen Grund gehabt, nämlich, dass einer ihrer Tourbegleiter, nämlich den Lautstärkeknopf nach oben geschoben hat am Mainpult. Das heißt, Queen hat ein bisschen mehr Punch gehabt als die anderen Bands am gesamten Abend. Im Film anders dargestellt, da war es der Manager, der war es tatsächlich nicht. Aber sie haben eben auch, Freddie Mercury hat ein unheimliches Talent gehabt, er konnte mit dem Publikum kommunizieren. Und zwar mit jedem Einzelnen und im Zweifelsfall bei 250.000 Leuten jeden Einzelnen erreichen. Und hat daraus auch noch Energie gezogen. Und ich denke, dass das für mich hat sie das zum größten Act des Abends gemacht. Weil ja, er hat den Gedanken meines Erachtens richtig verstanden, weil die gesamte Masse war eine Einheit.
Also ich sage mal so, der Zweck war ja eine Spendensammelaktion für Afrika. Und diese Spenden waren ja im Prinzip durch die Eintrittsgelder da. Ne? Also die was dann noch dazu kommt, ist ja eine Sache. Aber im Grunde war der eine Zweck ja erreicht. Und jetzt war der zweite Zweck wichtig. Und ich glaube, dass man da auch ein gutes Verständnis seinen Fans und seinem Publikum gegenüber sieht und sagen, okay, wir sind jetzt hier gebucht, wir liefern gut ab.
Ja.
Und wir liefern perfekt ab, um den Leuten ein Maximum an Spaß hier zu vermitteln. Ja. Egal wie ernst der drumherum Zweck ist. Aber am Ende geht's um eine gute Übertragung. Und das ist, was manchmal jetzt ein bisschen schief geht, was vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und die haben sich da schon geschafft. Also die haben schon gut abgeliefert.
Ja, ja. Und also ich, also meine Meinung ist auch, dass die dort der Höhepunkt waren. Und es ist bestimmt einer der beeindruckendsten Live-Auftritte dieser Band.
Auf jeden Fall.
Finde ich.
Man muss dazu sagen, 85 war eine gute Phase dieser Band. Du hast jetzt gerade die, du hast ja so ein bisschen die Diskografie vor dir. 85 kommt auch der Song One Vision raus. Der schafft es als auf Soundtrack-Album von Der Stählerne Adler. Kein großartiger Film, aber man merkte so, die Akzeptanz war breit. Also die Akzeptanz war auch bis in die USA. Dann schafft es der Highlander-Song.
Der Highlander sind mehrere. Ja, ja, also aber, genau, ich schaue noch mal kurz ein. 86 kommt das passende Album dann dazu, Kind of Magic, mit One Vision als Opener. One Vision wurde geschrieben aufgrund dieser Live-Aid-Erfahrung. Der ist dadurch inspiriert gewesen. Und wir kommen jetzt in die interessante Phase Highlander, weil darüber bin ich nämlich als Jugendlicher in Queen eingestiegen.
Okay, darf ich kurz noch mal reinhaken? Ich muss noch mal kurz, du hast mir One Vision zu kurz abgehandelt, okay. Sage ich dir ganz ehrlich. Immer noch, recht. Immer noch ein Song, den ich immer noch gerne höre, weil er zwar auch mit Synthesizer-Einsatz sehr, eigentlich ein bisschen für Queen-Verhältnisse ein bisschen zu elektronisch fast ist, aber er ist gut. Und bis heute liebe ich diese Zeile mit diesem When I Was Young, A Dream of Sweet Illusion und so weiter. Eine geile Passage. So geil geschrieben, gut in den Song eingebaut. Ja. Also ein Song, den man hört und man weiß, man hat eine Stelle, auf die man sich freuen kann. Wie gut das ist.
Ja, auch für die Schaffensphase vom Gitarrenriff ungewöhnlich hart. Das heißt, das ist schon Rock. Ja, es tut mir leid, das haben wir vielleicht wirklich ein bisschen zu fix abgehandelt. Aber One Vision ist ein ganz ungewöhnlicher Song für die und ein rausstechender Song auch auf dem ganzen Album.
Also ein Tipp an alle, wenn ihr reingeht, nehmt euch, ihr könnt auch gerne, nehmt einfach mal so ein Best-of-Album, Greatest-Hits-Album von
Kann Queen. Man machen.
Und
kann
die, sind, die machen. Laufen durch und ihr werdet viel erleben und ihr werdet viel fühlen dabei. Und Greatest-Hits-Alben von Queen sind eine kleine Sensation.
Ja, gehören auch zu den erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte. Zumindest, ich glaube, auch ich glaube Greatest-Hits 2 ist das weltweit erfolgreichste Best-of-Album einer Band.
Ja.
Wenn ich mich recht erinnere.
Also bisher. Ich würde aber jetzt gerne, wir sind in der Zeit ja auch ganz gut, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich würde dir jetzt mal kurz das Wort, also ich gebe dir jetzt mal die, ich möchte von dir jetzt mal das komplette Highlander-Paket. Also nicht das komplette, ich würde es gern, ein gerafftes Highlander-Paket.
Das geraffte Highlander-Paket. Wie gesagt, ich bin über Highlander an Queen herangeraten. Ich war damals ein großer Fan der Serie in meiner Jugend. Und lange Zeit ist die Titelmelodie der Serie Princess of the Universe mein Lieblingslied gewesen. Das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich finde es immer noch cool. Aber es sind natürlich gerade auch aus dem Highlander-Film mit Christopher Lambert, ich kann es mir nicht, weiß es nicht. Who Wants to Live Forever ist einer meiner persönlichen Queen-Favoriten. Unheimlich emotional. Das ist ein Song, den nur Freddie Mercury, glaube ich, so hätte performen können. Es hätte kein anderer hätte diesen Titel so singen können. Das sind für mich eigentlich so, das sind die Highlander-Songs.
Ja, ja, und wer hätte sie außerhalb, also als Mann wäre mir wirklich keine Alternative eingefallen, wen hätte intonieren können. Allenfalls in der Art und Weise noch Frauenstimmen, ja, die ein bisschen tiefer sind. Aber in der Form wäre mir nur Freddie Mercury eingefallen. Es hätte komisch geklungen, weil es ist auch sehr, also, und wenn ich jetzt was sage, dann meine ich es wirklich im positiven Sinne, in diesem Geschichtshintergrund, in diesem Handlungshintergrund, musste man es ja ein bisschen schmachtig singen, so ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen so mit Schmalz drin. Und
ja, aber es ist halt auch Verzweiflung da drin. Also das ist wirklich, das ist eine unglaubliche Gesangsleistung, was er da vollbracht hat. Und ich denke, dass das auch das Hauptmarkenzeichen seiner Stimme war. Es gibt Sänger, die haben wesentlich höheren Tonumfang. Ich war relativ überrascht, ich habe jetzt einfach mal recherchiert. Freddie Mercury hat ein bisschen mehr als 3 Oktaven Stimmumfang gehabt, was für einen Mann eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wenn ich mir aber zum Beispiel Axl Rose mit 5,5 Oktaven angucke, oder in alten Zeiten, heutzutage sind die nicht mehr zur Verfügung. Aber das ist eigentlich gar nicht so viel, aber dieser Ausdruck und diese Fähigkeit, Gefühle zu transportieren mit der Stimme, das war wirklich einzigartig und das macht für mich diesen Song auch ganz besonders groß.
Ja, durchaus. 89, wir werden einen kleinen Sprung machen, kommt I Want It All, es kommt guter, also es gibt eine gute Phase weiterhin, ne? Ja. Es gibt, dann wird es ein wenig ruhiger und das hat auch seinen Grund. Am 23.11.91 unterrichtet Freddie Mercury die Öffentlichkeit, dass er an AIDS erkrankt ist und am 24.11. verstirbt er an einer Lungenentzündung im Alter von 45 Jahren am Logan Place No. 1 in London in seiner Wohnung.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, seine langjährige Freundin ist dabei.
Und sein Lebenspartner.
Und sein Lebenspartner ist dabei. Und es ist jetzt natürlich vermessen ein bisschen. Ich glaube, innerhalb dieses Verhältnisses, er beendet sein Leben. Das ist jetzt auf die bestmögliche Art, die zur Verfügung stand, wäre jetzt komisch formuliert, aber ich glaube, er vom Umstand her ist jetzt komisch, ne? Klingt komisch.
Ja, es ist seltsam. Also er hat bis zum Schluss seine Leidenschaft ausgeübt. Er hat bis zum Schluss Musik gemacht. Auch wenn das zum Schluss das letzte Album war, Innuendo.
Innuendo und Show Must Go On und so, da waren so ein paar richtig. Songs, die schon viele Hinweise hatten.
Also ja, das ist das, was ich sage. So, auch dort werden heutzutage viele Hinweise drin gesehen. Ich denke, hier wurden sie auch deutlich. Da finde ich es am plausibelsten. Innuendo ist, was ist das? Das ist Vorahnung oder sowas heißt das, ne? Das ist Ankündigung, irgendwas in der
Prophezeiung,
Richtung.
Prophezeiung, so. Also ist so schwierig, ja, genau, zu übersetzen.
Nebenbei gesagt, Innuendo, auch einer meiner Lieblingssongs. Also der Titelsong, großartig orchestrales Werk mit einem Flamenco-Teil in der Mitte, für den sie sich den Gitarristen von Yes ausgeliehen haben. Aber auch Show Must Go On. Freddie war zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr krank. Es waren keine Live-Auftritte mehr möglich. Es gibt eine Geschichte zu The Show Must Go On. Auch einer der bekanntesten Queen-Titel, ich denke, den wird jeder schon mal gehört haben. Brian May hat ihn geschrieben und er hat ihn für und über Freddie geschrieben. Das war sein Ziel und er war sehr kritisch, den überhaupt vorzustellen, weil er A, nicht wusste, wie Freddie Mercury darauf reagiert, und B, weil er nicht wusste, ob er noch in der Lage ist, ihn zu singen. Und das ist natürlich jetzt alles im Reich der Legenden, das hat aber Brian May, glaube ich, selber berichtet. Er hat ihm das vorgestellt und er hat da auch ein bisschen dran gearbeitet und sie waren im Studio. Und daraufhin hat Freddie Mercury eine Flasche Wodka genommen, hat ein paar tiefe Schlucke einfach durchlaufen lassen und hat gesagt, so, Darlings, ich singe das Ding jetzt, und hat das eingesungen. Das ist ein One-Take. Das heißt, dieses Take, was er da gesungen hat, das kennen wir heute alle. Und das ist halt, das ist eine tolle Geschichte. Und von der Gesangsleistung meines Erachtens der Höhepunkt.
Wenn man, also es ist mir fast egal, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, weil wenn sie stimmt, ist der Hintergrund großartig. Und wenn sie nicht stimmt, ist sie großartig erzählt. Also es ist ganz egal, weißt du? Ja,
ich habe mich auch entschlossen, das einfach zu glauben, weil sie toll ist.
Genau. Nach seinem Tod ist Queen nicht tot. Das ist, kann man so sagen. Am 20.04.92 gibt es ein Tribute-Konzert, unter anderem Robert Plant, Axl Rose, Annie Lennox, David Bowie, James Hetfield, Elton John. Also die Liste ist mal wieder sehr lang. Da hat man sich sehr, sehr die Hand gereicht und man muss dazu sagen, natürlich in der Welt, wenn man sich die Namen anguckt, dann weiß man, das sind doch Leute, die sich wirklich untereinander ein wenig kannten. Und es zeigt wieder eins, du kannst der härteste Rocker sein, am Ende hast du ein Herz auch für etwas weichere Musik. Und auch ein Axl Rose sitzt mal mit der Gitarre im Wohnzimmer und spielt Yesterday von den Beatles oder so. Also das ist einfach eine musikalische Bandbreite, die man dann mitbringen kann. Und auch James Hetfield ist durchaus vertreten dort.
Axl Rose, nebenbei gesagt, ein großer Mercury-Fan gewesen und hat Queen mal als die beste Band der Welt bezeichnet.
Das ist zumindest eine Hausnummer. Ich würde es, auch wenn die Ärzte diesen Titel für sich beanspruchen, ich würde es auch gar nicht so verneinen. Also in der Bandbreite gibt es viele gute Bands, es gibt auch einige sehr, sehr gute Bands, aber in dem Bereich der besten Bands ist Queen zumindest mit dabei.
Die sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und es ist einfach, es ist eine Legende, die sie geschaffen haben. Und Queen ist immer noch teils am Leben zu dieser Legende geworden. Und das ist eine ganz, ganz herausragende Band, die unerreicht ist, die fast nicht zu kopieren ist, meines Erachtens. Sicherlich gibt es Imitatoren und Tribute-Bands, die das vielleicht ganz gut hinkriegen, aber dieses Queen-Flair, man muss ja auch dazu denken, sie haben ja auch die Songs geschrieben, sie haben sie nicht nachgespielt. Ne? Also das ist nicht nochmal auf diese Art und Weise zu erreichen und ein äußerst durch alle Epochen, ein äußerst geradliniger roter Faden, nämlich der Klang von Queen, der bis heute für alle Leute erkennbar ist.
Ja, den wir auch alle gerne hören. Dann gibt es eine längere Pause, nämlich 10 Jahre, und 2002 kommt das Musical We Will Rock You mit einer Premiere in London. Brian May hat da maßgeblich dran mitgewirkt, hat da ganz viel dran rumgearbeitet. Natürlich, ein Musical schreibt man nicht mal eben, und da braucht man auch Profis zu. Also er hat sicher nicht alleine getan. Das ist dann auch oft Legendenbildung, die man da macht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Musical, was in vielen Varianten immer noch mal wieder auf Bühnen findet. 2018, ich muss jetzt ein bisschen die Zeit raffen, kommt der Film Bohemian Rhapsody mit Rami Malek in der Hauptrolle raus. Du hast schon erwähnt, es ist kein autobiografisches Werk, es ist eher ein Kinofilm.
Man möchte es gesteigert haben, ja. Also man merkt schon, hier ist ein Spielfilm gedreht worden, der ist an vielen Ecken bestimmt biografisch hinterlegt. Aber er bringt die Timeline von Queen schon ziemlich hart durcheinander. Ja, das mag auch alles darauf ausgerichtet sein, dass eben ein fulminantes Finale erreicht. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, spoilern wir jetzt hier nicht so viel. Er ist aber absolut sehenswert mit hervorragenden Schauspielern, die Queen so gut verkörpern, dass man fast denken könnte, sie sind es wirklich selbst. Der Malek spielt Freddie Mercury von den Bewegungen, von der Mimik. Er macht es einfach genial, er ist zu ihm geworden. Und auch, ich vergesse mal, wie er heißt, der Schauspieler, der Brian May gespielt hat. Ich habe selten einen Schauspieler gesehen, der so konsequent gut so getan hat, als könne er wirklich Gitarre spielen. Konnte er nicht, oder kann er nicht, meines Wissens nach. Aber auch dieses ganze, Brian May hat eine sehr spezielle Haltung und er spielt sehr feinfühlig, was sicherlich auch dem Sixpence Stück geschuldet ist. Jeder, der mal schon mal mit einer Münze Gitarre gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Und das haben die alle sehr, sehr gut gemacht. Also von daher, es ist einfach ein schöner Film, der in die Legende eingreift und die Legende vielleicht einfach noch ein bisschen ausspinnt. Ist okay.
Also ich könnte jetzt so tun, als hätte ich gewusst, aber ich habe es natürlich nachgesehen. Willem Lee heißt der Schauspieler, der Brian May spielt.
Ja, er hat in seinem Gedächtniskasten nachgesehen. Ich habe ihn nicht mit dem Handy gesehen.
Genau. So war es. Also jedenfalls, dieser Film ist ja sehenswert. Ich gebe mal einen weiteren Tipp. Rami Malek ist auch noch in einer Serie zu sehen, die unter anderem bei Amazon Prime, unbezahlte Werbung, zu sehen ist, und zwar als Mr. Robot. Interessant daran ist, ihr könnt euch gerne mal ansehen, wie er in dieser Serie eine Figur verkörpert und wie er dann Freddie Mercury verkörpert. Und das ist sehr interessant, weil es ein Riesen, also das ist eine Fallhöhe, die da passiert. Und daran sieht man, dass dieser Rami Malek echt ein sehr guter Schauspieler ist, egal wie man jetzt die Darstellung von Freddie Mercury findet, wie man Mr. Robot findet. Ist einfach ein sehr guter Darsteller, Schauspieler. Zum Schluss unserer Sendung, bevor Dirk dann das Schlusswort sprechen kann, gehe ich nochmal ganz kurz auf unveröffentlichtes Material ein. Es gibt eine Menge, und das hatte ich auch schon mal erwähnt, man findet da immer wieder was in den Kellern oder weiß nicht, es gibt jedenfalls sogenannte Spuren, also jedenfalls 8-Spurbänder wurden da meistens verwendet, Digitalbänder. Auch viele Musiker haben ihr eigenes Studio meistens in ihren Wohnräumen und nutzen das, um Demos aufzunehmen, um zu entwickeln, um einfach zu experimentieren. Und das hat natürlich auch Freddie Mercury getan, und das hat er nicht alleine getan. Man hat viele Einzelspuren gefunden, unter anderem, wo er mit Michael Jackson, mit David Bowie, mit Andy Gibb von den Bee Gees oder mit Rod Stewart Songs oder Parts eingesungen hat, die man natürlich später hätte mit Erlaubnis auch samplen können oder was auch immer. Aber jedenfalls war dieser Mann, ich denke, nicht alles, was auf diesen Bändern war, war zu einer Veröffentlichung gedacht und ist auch wahrscheinlich gar nicht veröffentlichungsreif.
Nein, ne? Also ich denke, am Ende seiner Schaffensphase ist er schon sehr darauf ausgerichtet gewesen, noch Titel für Queen zu machen, zu schreiben und auch schon einzusingen. Wir wissen, Made in Heaven kam nach seinem Tod. Es sind teilweise neue Versionen tatsächlich alter Songs. Da ist auch teilweise schon was auf Mr. Bad Guy, auf seinem Soloalbum drauf gewesen. Aber es sind eben auch neue Sachen dabei. Und 22 oder Anfang 23 hat Brian May gesagt, sie haben also nochmal Aufnahmen gefunden. Aber es wäre also noch lange nicht so weit. Man müsste erstmal gucken, ob das überhaupt noch für ein Album reicht. Aber Freddie Mercury hat vor seinem Tod vorgearbeitet, mit dem Ziel, dass Queen noch nach seinem Tod veröffentlicht kann. Und das zeigt, wie dicht er mit der Musik verwachsen war und wie wichtig ihm das gewesen ist. Und deswegen finde ich es, auch wenn er natürlich sehr, sehr früh gestorben ist, finde ich es sehr schön, dass das, dass ihn das so weit getragen hat, noch bis zum Schluss.
Ja, das auf jeden Fall. Diese Band hat mich immer durch die Zeit getragen, anscheinend dich auch, wie ich das so höre. Ich finde auch, es war eine der Sendungen, die gemacht werden mussten.
Absolut.
Also da bin ich heute am Schluss in Minute 54 mir ganz sicher, dass es eins der wichtigen Themen war. Damit werden wir die Sendung heute beschließen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eine Meinung zu unserer Sendung habt, wenn ihr Bewertungen abgeben wollt und loben wollt, kritisieren wollt, Wünsche habt, was auch immer, dann könnt ihr das gerne tun unter Kultur, der Podcast auf Instagram oder auch auf TikTok. Die Nachrichtenfunktion steht euch offen. Wir würden da auch antworten. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify und so weiter, wenn ihr uns da folgt, abonniert oder auch bewertet. Ja, das war es soweit. Mein Schlusswort ist durch. Ich gebe zum letzten Wort an Dirk.
Ja, in diesem Sinne verabschiede ich auch mich. Es ist ein Herzensthema gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, die Folge zu machen. Ich hoffe, es hat euch auch ein kleines bisschen gefallen. Wir sind nicht die Princess of the Universe, auch nicht die Masters of the Universe, aber die Show wird auf jeden Fall weitergehen und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.